Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Herzlich willkommen. Heute melde ich mich, weil unser lieber Axel krank ist. Lass.
Verrückt.
Lass es verrückt.
Wir waren allein technisch. Waren wir
an den Grenzen.
Weit über den. Also wir sind mit. Ja, andererseits, wir starten ja nie eigentlich pünktlich, aber heute sind wir wirklich sehr unpünktlich, was ja eigentlich unhöflich ist. Und wünschen Axel erstmal. Gut. Ist nichts Schlimmes bei Axel, er kommt vom Klo nicht weg.
Ja, dann wünschen wir eine ganz gute Besserung. Wir haben auch einen so wahnsinnig höflichen Gast, der das alles entspannt mitgenommen hat. Diese Folge leider nicht auf Video, aufgrund von, weil Axel nicht da ist. Aber schön, dass ihr da seid, und das ist ja viel wichtiger, und am allerwichtigsten ist, dass unser Gast da ist, live zugeschaltet aus dem wunderschönen Österreich. Begrüßen wir Lenz Moser. Servus.
Servus, freue mich.
Lenz Moser, der Name steht in Österreich für Wein seit vielen, vielen Jahrzehnten. Es gibt eigentlich keinen Supermarkt, wo Weine von Lenz Moser nicht vertreten sind. Aber wir probieren heute nur einen österreichischen Wein. Wir probieren zwei Weine, jetzt sage ich es einmal auf Deutsch, aus China. Wir Österreicher würden sagen aus China. Wir probieren zwei chinesische Weine und wir probieren einen ungarischen Wein. Und warum Lenz Moser mit Lenz Moser eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, was er denn in China macht, warum er in Ungarn unterwegs ist, das wird er uns alles verraten. Lieber Lenz, wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut. Es regnet draußen, aber sonst ist alles im grünen Bereich.
Perfekt. Du, wir haben, und ich habe gleich die erste Flasche da, einen Wein, den ich schon seit ein paar Jahren immer wieder mal verkostet habe und der mir so gut gefallen hat im neuen Jahrgang 2023, und der heißt New Chapter mit einem ganz intensiven gelben blauen Etikett, da steht auch Lenz Mark drauf. Erzähl mal ein bisschen was. Was ist das für ein Wein? Ich schenke uns den schon einmal ein.
Ein grüner Veltliner zumindest schon mal.
Sehr gut.
Ja.
Grüner Veltliner, Österreichs Paradesorte, hat mein Leben bestimmt bis dato. Und Markus, mein Partner, 50-50 in dieser neuen...
Markus Huber, muss man dazu sagen, für die...
Genau. Der, wir haben uns ja verbunden, um ein neues Kapitel für den grünen Veltliner aufzuschlagen. Man braucht sich ja nur die Flasche anschauen, die du schon ein bisschen beschrieben hast. Wir haben uns einen Wunsch erfüllt, eine altfranzösische Flasche aus dem 17. Jahrhundert auf unsere Verhältnisse anzupassen. Wir haben einen neuen Color Code mit Gelb-Blau kreiert, auch ziemlich einzigartig in der Weinbranche, um einfach zu dokumentieren, dass das was Neues ist, nämlich ein neues Kapitel insofern, als dass wir einen neuen Stil von grüner Veltliner kreiert haben, der auch anders schmeckt als der übliche grüne Veltliner, und eine andere Machart. Die Machart vielleicht zuerst: Wir machen aus Markus Hubers besten Lagen im Traisental auf Organic-Basis, das heißt, der Wein ist bereits organisch zertifiziert, ein Cuvée der besten Lagen und cuvettieren den Wein in eine Richtung, wie wir ihn haben wollen, nämlich modern. Wir wollen die Frucht und die Eleganz in eine Harmonie hineinbringen. Und das ist neu beim grünen Veltliner, wo man meistens immer so über das Pfefferl gegangen ist und über die Würze, haben wir uns für die Eleganz und die sekundäre Frucht entschieden. Und das kommt sehr, sehr gut an international. Warum machen wir das? Weil wir als Purpose vielleicht, als übergelagertes Ziel gesagt haben, wir wollen den grünen Veltliner in der Welt bekannt machen, denn ans steht fest, 90% des grünen Veltliners wird bis dato nur in der deutschsprachigen Welt verkonsumiert, und dazu sind wir angetreten, und deswegen heißt auch New Chapter und nicht Neues.
Okay, und seit wann gibt es denn diesen New Chapter? Was war der erste Jahrgang?
Wir haben mit dem Jahrgang 2020 begonnen. Das heißt, der Wein ist entstanden in den ersten Monaten von Covid. Da war dem Markus fad und mir war fad. Weilig würde man in Deutschland sagen. Und nachdem wir seit 15 Jahren schon befreundet waren, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, du, was machen wir? Nicht wissend, was da rauskommen soll im ersten Meeting. Wir haben nur gesagt, es wäre nett, wenn wir mal etwas machen. Er könnte mein Sohn sein. Es ist die fäschere Version von mir. Hat auch noch volles Haar. Ist wirklich ein lässiger, junger Mann, den ich für den besten österreichischen Weingärtner halte. Und das gefällt mir, weil da komme ich auch her aus dem Weingarten durch den Großvater, der die Drahtrahmenerziehung vor fast bald über 100 Jahren erfunden hat. Und da haben wir uns vereinigt und haben gesagt, so, jetzt machen wir grüner.
Und hört einfach auf zu sprechen, ne? Du,
Ja, ich kann ja nicht nur
das
reden.
finde ich gut. Aber
Ich muss auch ein bisschen auch weiter Fragen stellen, sonst rede ich nur, nämlich zu lange.
sag noch mal, wir waren überrascht. Sag noch mal, bisher grüner Veltliner, du hast gesagt, grüner Pfeffer. Ich riech da jetzt rein und rieche jetzt schon keinen grünen Pfeffer mehr. Und das Ziel soll was sein, dass der grüne Pfeffer gar nicht mehr zu schmecken ist?
Sowieso eher weißer Pfeffer.
Weißer Pfeffer, Entschuldigung.
Ja.
Genau, wenn du den grünen Veltliner, ich habe gestern
Weißer Pfeffer, klar.
zum Abendessen das letzte Fläschchen davon gezwickt, vom 23er, den ihr auch vorliegen habt. Es ist einmal zu, wenn du hineinriechst, es ist eher, wie soll ich sagen, sehr, sehr blumig und fruchtig, aber so in helle Früchte hinein, auch ins Zitronengehende, die Früchte, und weniger geprägt von diesem doch sehr starken Pfeffer. Weil wir drauf gekommen sind, das haben uns viele Menschen international vor allem gesagt, Kinder, nehmt ein bisschen das urwüchsige Österreichische zurück, ohne es verstecken zu wollen. Es ist ja da. Und du merkst das, wenn du ihn kostest, am Gaumen hast du noch jede Menge Würze da. Da ist schon noch was da. Das kommt auch von sehr schönen, reifen Trauben des 23er Jahrgangs, der wirklich der beste Jahrgang bis jetzt war, muss ich dazu sagen. Das war wirklich ein tolles Jahr mit voll physiologisch reifen Trauben mit braunen Kernen. Das ist immer so einer der Parameter, wann gelesen wird bei uns, nicht nur der Zucker und die Säure, sondern wir schauen uns die Kerne an. Da zerkauen sie auch, und wenn sie nicht mehr bitter schmecken und astringierend, dann kann man lesen, und das war letztes Jahr optimal. So entwickeln wir diesen Stil des Weines, uns ein Jahr lang mit dem Wein auseinandergesetzt, wie er schmecken soll. Haben sicher 500 österreichische grüne Veltliner, inklusive auch von ausländischen Weißweinen, sehr, sehr berühmt, bekannten aus der Chablis, aus der Burgundergegend, aus der kalifornischen Ecke, aus der neuseeländischen, deutschen etc. Ecke zusätzlich verkostet und haben dann gesagt, du, so sollte der ausschauen. Dann haben wir ein Blatt Papier genommen, denn jeder gute Wein entsteht zuerst im Kopf des Weinmachers, haben das aufgeschrieben und haben gesagt, so soll er schmecken. Und dann sind wir in die Weingärten gegangen von Markus während der Ernte und gesagt, okay, und so, da wollen wir ein Stückchen haben und da wollen wir ein bisschen was haben und so weiter, und haben dann diesen Stil kreiert.
Da bin ich jetzt gespannt, wie du diesen Stil beschreibst.
Also ich habe den Wein natürlich schon verkostet. Er hat nur 13 Alkohol, was ich erst einmal wahnsinnig toll finde. Grüner Veltliner in dem Top-Segment, und wir reden hier knapp unter 30 Euro, sind ja sehr häufig, auch aus der Wachau. Und dann nennt man sie dort Smaragd, also der Top-Ausbau. Und nicht wenige arbeiten dort ja immer noch mit Botrytis, also mit edelfaulen Trauben, um diese Opulenz zu kriegen. Und das hat der Wein auf jeden Fall überhaupt nicht. Also der hat nur reifes Traubenmaterial, nichts Überreifes, und so schmeckt er auch. Er hat so eine zitrische Frische, ein bisschen Pfirsich, sehr animierend, und trotzdem hat er so eine Haptik. Also er hat eine, nicht Cremigkeit, aber du merkst, also er hat ein Volumen, trotzdem eine Kraft, die die Säure ein bisschen abpuffert und ihn daher sehr geländegängig macht. Und ich glaube auch, er ist ein sehr guter Speisenbegleiter, sich eignet, weil nichts überbordend ist, ist kein Aroma, das irgendwo hervorsticht, aber als Gesamtes finde ich ihn wahnsinnig harmonisch.
Und schmeckst du dann raus, dass es ein grüner Veltliner ist noch?
Naja, schmecke ich es raus. Ich finde es viel spannender als zum Beispiel die meisten Grauburgunder dieser Welt. Also hätte ich jetzt schon mal gesagt, Grauburgunder kann es nicht sein. Riesling ist auch auf keinen Fall. Und dann, also man macht eher ein bisschen Ausschlusskriterium, wenn ich es blind kriege. Ich habe so ein bisschen diesen, glaub, vielleicht auch wenn du es weißt, aber diesen weißen Pfeffer habe ich schon ein bisschen auf der Zunge. Ja, und das mag ich, aber ich finde es gut. Und der ist einfach auch würzig. Lenz, du hast es selber gesagt, das Wort Würze, das ist einfach grüner Veltliner, wenn der voll die physiologische Reife ist, wahrscheinlich eines seiner charakteristischen Merkmale.
Vielleicht darf ich noch was dazu sagen. Wir haben ihn heuer zum ersten Mal erst im September herausgebracht, weil die ersten Gewächse der Traditionsweingüter in Österreich, wo ja Markus Huber auch ein am 1. September rausbringen, mit der Maßgabe, dass wir diesen super tollen Weingarten zum ersten Mal heuer weit länger auf der Hefe gehalten haben, um einfach diese Cremigkeit herauszuarbeiten. Hat einen Vorteil, du brauchst weniger Schwefel im Wein zu verwenden, um dieses böse Wort auch mal zu sagen, weil wenn du die Hefe, wenn es auf der Hefe liegen hast, dann brauchst du das nicht, dieses Konservantium. Und was wir noch gemacht haben, wir haben ihn auch ein bisschen im Holz gelagert, und zwar 10% davon, mehr waren es nicht, in kleinen und in mittleren Fässern, um ihm auch noch einmal zusätzlich die Komplexität zu geben. Und dann haben wir was gemacht, was die anderen vielleicht nicht so machen, was auch nicht so bekannt ist, aber nachdem ich hier mit Experten rede, wir haben auch 5% von anderen Reben zusätzlich drinnen als Gewürz, mehr oder weniger. Das merkt man gar nicht, aber wenn man sie weglässt, dann fehlt was. Das heißt, da ist ein bisschen ein Riesling drin, da ist ein bisschen ein Chardonnay drin und da ist ein bisschen ein Weißburgunder drin.
Und das darf man auch? Man darf einfach?
Ja, es sind ja nur 5% hinzu.
Okay. Bis 15% darfst du.
Okay.
15% hineingeben. Das haben wir von Anfang an entwickelt. Da spielen wir uns jedes Jahr. Da gibt es kein festes Rezept, sondern wir wollen diesen Stil, der eben mit Eleganz und Frucht umschrieben ist, und trotzdem einen ziemlichen Wumms mitbringt, aber ohne, dass er einem zu viel wird beim Trinken. Der Michi hat das schon gesagt, was manchmal die Wachau etwas zu voluminös ist, das wollen wir nicht, obwohl wir uns eindeutig in der Smaragd-Kategorie verorten, vom Rebmaterial auf alle Fälle.
Vom Preis auch.
Ja, vom Preis auch. Aber wir haben einen komplett anderen Zugang. Es ist kein Single Vineyard, sondern es ist das Chateau Cuvée. Das habe ich schon mit 15, 16 Jahren, habe ich zum ersten Mal in Frankreich auf einem Chateau in Bordeaux war gelernt, dass man, wenn man cuvetiert, vielleicht dann sogar noch etwas Besseres rausholt.
Aber widerspricht es nicht ein bisschen diesen allgemeinen Trend, wo es nur um Herkunft geht, wo also extrem teilweise die Winzer eben versuchen, diese ihre Lage herauszuarbeiten, wo das immer wichtiger ist, wo immer weniger draufsteht, oft gar nicht die Rebsorte, sondern nur die Lage. Und jetzt kommst du mit einem, sage ich mal, Markenansatz.
Na, es ist, also Markenansatz ist viel zu weit her. Also wir sind ja viel zu klein und wollen auch nicht riesengroß werden, was das betrifft.
Naja, gewährt hat man sich da noch nie gegen.
Aber wir sind ja der Scholle verbunden, wie eigentlich wenige, genauso wie ein Chateau in Frankreich. Wir haben unser Terroir im Traisental. Es kommt zu 100% aus den Weingärten von Markus Huber. Der hat 60 in Eigenbesitz und 60, die er dazu pachtet. Also es ist eine mittlere Betriebsgröße auch in Österreich. Und aus diesen Weingärten, die alle am Fleck vor Erde von, jetzt sage ich mal, 5 Kilometer Länge und 2 Kilometer Breite kommen. Also viel näher an die Scholle kannst du eh nicht dran, außer wie gesagt einen Single Vineyard. Das ist dann das Burgunder-Prinzip, das Burgunder-Konzept. Und wir haben uns bewusst gegen mehrere Weine entschieden und wollten einen einzigen Wein machen, um auch ein bisschen eine Schlagkraft international zu bekommen, um den Wein über die Grenzen des deutschsprachigen Bereichs.
Und wie ist das jetzt? Verkauft ihr den Wein vor allen Dingen außerhalb des deutschsprachigen Raumes?
Nee, wir verkaufen ihn überall. Wir verkaufen ihn auch in der Deutschland, Österreich, Schweiz natürlich. Allerdings gehen wir ganz bewusst auf den Weltmarkt damit, weil das ist ja auch unsere Zielsetzung. Und ich gebe auch zu, dass die Konkurrenz in Österreich natürlich um einiges größer ist. Und Österreich ist ein sehr, sehr konservatives Weinland. Und wir
Aber wie viel verkauft ihr jetzt im Ausland davon?
Naja, wir haben in etwa so eine Jahresproduktion von 50.000 Flaschen und davon gehen 45.000 ins Ausland.
Boah.
Also aus Österreich raus.
Also okay, also auch nach Deutschland und in die Schweiz.
Ja, ja,
richtig. Und ins Nicht-Deutschsprachige, kannst du das sagen?
Ja, das werden wahrscheinlich 90% sein.
Okay, wow. Also daraus. Ziel erreicht.
Ja, Ziel erreicht, absolut. Allerdings, wir spielen auch noch keine Rolle international, weil wir sind unser vierter Jahrgang. Das heißt, da haben wir schon noch einen Weg für die nächsten 6, 7 Jahre vor uns, um irgendwie durchzuschlagen. Aber das wissen wir ja, Brandbuilding ist einfach eine Angelegenheit, die dauert einmal 10 Jahre. Also man braucht schon ein gewisses Durchhaltevermögen auch.
Und jetzt kommen wir dann, hätte ich jetzt gesagt, jetzt haben wir den Lenz hier und dann kommen wir 3 weitere österreichische Weine und jetzt kommst du mit 2 chinesischen und einem ungarischen. Das heißt, Lenz verabschiedet sich jetzt.
Lenz bleibt hier und wird gleich uns erzählen, warum die anderen Weine trotzdem auch zu ihm dazu passen und warum auch sein Name draufsteht, auch auf dem chinesischen
Wein. Es sind alles Weine von dir, Lenz.
Ja, es sind alles Weine, wo ich weinmacherisch das Händchen drin habe. Bei den Weinen aus Ningxia/China bin ich wahrscheinlich am federführendsten drinnen, weil da fahre ich jedes Jahr zur Ernte hin. Das kann ich von hier aus nicht machen. Und ich begebe mich am 24. September nach China für 14 Tage und stehe dort mit meinen Sneakers und mit der Jeans und mit einem Overall und mache dort die Weine selber. Das macht mir am meisten Spaß, das gebe ich zu.
Wie bist du auf China gekommen?
Das heißt, ganz einfach, das Wort heißt Neugier. Ich bin jetzt im 20. Jahr in China und war im August 2005 einfach neugierig, was China weintechnisch zu bieten hatte. Damals gab es das Internet so nicht wie heute. Und ich bin einfach hingefahren, war dort 14 Tage da, habe mir alles Relevante angeschaut, habe mich ins Land und die Möglichkeiten vor allem verliebt. Und das Ergebnis war, dass ich 10 Jahre geübt habe mit meinen chinesischen Freunden. Das war nicht so erfolgreich, aber 2015 habe ich dann die ideologische und auch praktische Leitung des Chateaus von der Strategie und vom Winemaking übernommen in Ningxia und seitdem geht das sehr, sehr gut.
Also Chateau Shanggui, muss man ja sagen, ist ja eins der etwas größeren chinesischen Weingüter innerhalb eines großen Weinlandes China. Wo ist denn das genau?
Also wir sind in Ningxia. Das ist circa 1200 Kilometer westlich von Peking auf dem 35. Breitengrad und in einer Höhe von 1100 Meter. Das heißt, wir haben es dort sehr kontinental mit warmen Sommern, aber kühlen Nächten. Das ist sehr wichtig. Und nachdem es Wüstenklima ist, sage ich das gleich immer am Anfang dazu, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wir operieren mit den kleinsten Cabernet Sauvignon-Beeren der Welt, weil eben Wüste. Und daher haben wir unfassbare Möglichkeiten dann, wenn es ans Winemaking geht, was wir aus diesen Weinen rausholen können.
Und wir haben jetzt einen Cabernet Sauvignon.
Ja, der aber aussieht wie ein Rosé. Wie ein Rosé oder ein zart lachsfarbener Weißwein oder eigentlich auch vielleicht auch wie ein Grauburgunder, weil er so ein bisschen tieffärbiger ist. Was ist das jetzt genau für ein Wein?
Also ich kam ja 2015 relativ blauäugig aufs Chateau, nicht zum ersten Mal, aber ich habe mir es zum ersten Mal dann genau angeschaut, weil ich habe den Vertrag mit meinen Freunden gemacht, ohne mich da vorher großartig hineinzugraben. Ich war zwar schon ein paar Mal vorher da, aber wie ich dann ankam, habe ich gesagt, so, und wo sind jetzt die Weißweingärten? Und dann hat man mich angeschaut und hat gesagt, naja, wir haben nur Cabernet Sauvignon. Das ist so ein Weingut mit 250 Hektar. Also durchaus im was China betrifft, absolut im Boutique-Bereich. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, ich brauche für Europa auf alle Fälle einen Weißen. Und dann habe ich gesagt, nee, geht nicht. Und dann habe ich mal im ersten Jahr 15 nur Rote gemacht, um dann ein Jahr lang nachzudenken, was mache ich hier? Und im nächsten Jahr bin ich dann gekommen und dann haben wir gemeinsam etwas gemacht, was man mit China vielleicht nicht so sehr verbindet. Wir haben gesagt, wir machen einen weißen Cabernet Sauvignon, also einen Blanc de Noir vom Cabernet Sauvignon. Das macht weltweit kein einziger anderer. Wir waren die Ersten. Nachdem ich ja Winemaker bin und mich mit Cool Climate sehr gut auskenne, habe ich das relativ gut und rasch hingekriegt im ersten Jahr.
Also würdest du sagen, es ist Cool Climate, weil du sagst, es ist Wüste?
Ja, Cool Climate, absolut okay. Cool Climate. Weil wir,
was ist Cool Climate, nochmal für die, die es nicht wissen?
Cool Climate ist ein Gebiet, das eben nicht tropisch ist und das nicht südeuropäisch heiß ist. Also ich würde sagen, nicht mediterran, sondern das Cool Climate spielt sich so in den Breitengraden Deutschland, Österreich, Schweiz, Burgund ab, während diese wärmeren Gefilde dann, was weiß ich, südlich, also Bordeaux zum Beispiel ist warm, Sizilien und Unteritalien ist warm und alle diese Gebiete, Griechenland und Co., und das ist halt klimatisch so ein Terminus, der so irgendwo ab dem 40., 42. Breitegrad Nordwärts wird dann cool. Und da machen wir diesen weißen Cabernet und das taugt mir total, weil wir echt zum ersten Mal auch Innovation aus China bringen und nichts nachkupfern.
Das hat es vorher tatsächlich nicht gegeben, also diesen...
Nein, gab es nicht. Also es gibt ihn weltweit nicht. Also das, was der Michael sich gerade einschenkt, den Helland Mountain... 23 Blanc de Noir gehabt vom Cabernet Sauvignon, das gibt es nur von diesem Chateau.
Eigentlich kann man sagen, das ist tatsächlich, wie soll man es beschreiben, es ist ein weißer Rotwein, der aber ein bisschen rosé noch aussieht. Im Glas übrigens sieht er nicht mehr ganz so roséfarben aus.
Genau,
da sieht er, da sieht er eher weiß aus.
Im Glas ist er relativ weiß, würde ich sagen.
Ja.
Er schaut nur von der Flasche aus, weil die Etikette ein bisschen abstrahlt, aber im Glas haben wir ihn relativ gut hingebracht. Und was machen wir? Wie machen wir es? Wir nehmen den Seimost, die ersten 20, 25 Minuten von dem Wein runter. Und dann kommt, und das wissen die wenigsten, ein grüner Saft raus. Also wenn du nur den Seimost abtropfen lässt aufgrund der Schwerkraft, dann kommt grüner Most, wie wir das sagen. Und der wird dann vergoren, ganz normal, mit wie jeder Weißwein, mit Champagnerhefe wird das gemacht. Und das Schöne daran, er macht meine Rotweine besser. Wir werden das dann gleich bei seinem Zwillingsbruder sehen, auch in dem Mountain Cabernet Sauvignon Rot. Der kriegt dann natürlich um 10% mehr Stoff. Und das ist für einen Weinmacher natürlich auch was ganz Feines.
Wenn sich jetzt immer alle fragen, was sind das für Geräusche nebenbei? Ich habe das Gefühl, ich probiere alle Mikrofone aus. Du hast so ein Power-Mikro.
Ich, ja.
Nebenbei blinken hier irgendwelche Mails hoch. Das müssen wir uns für entschuldigen, weil wir natürlich, weil der Techniker... Hört ihr das? Bling, bling,
auch zwischenmenschlich fehlt uns und vor allem wird uns fehlen, weil ich den Süßwein habe ich eigentlich nur für ihn ausgesucht. Okay. Da wird er gleich so ganz traurig sein. Also ich verkoste intensiv diesen weiß gekelterten Cabernet Sauvignon, weil ich sowas ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig gut kenne. Wie würdest du das beschreiben jetzt, Lars? Also erst einmal schmeckt dir der Wein?
Schmeckt mir hervorragend. Ja. Wirklich hervorragend. Und es ist, am Ende hat es doch so einen Rosé-Geschmack, aber man würde denken, ein eleganter, ein edler, ein hochwertiger, extremst hochwertiger Rosé. Hm. So schmeckt er. Und der hat so einen ganz leichten Hauch von Erdbeere natürlich, finde ich, aber von so ganz, also so richtig gute, so perfekt gereifte Erdbeere. Er ist extrem frisch. Wirkt relativ leicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol er hat.
14,5.
Okay. Er wirkt relativ. Und es ist so ein absolutes Erlebnis, weil man denkt so, ja, das habe ich so habe ich das noch nicht getrunken. Vor allen Dingen, weil du siehst es in der Flasche Rosé, dann wird es weiß im Glas und wenn es dann schmeckt, ist es so ein bisschen Pfirsich, kann das sein?
Hm.
Ja. Also sehr exotische Früchte sind da drinnen, weil was wir machen, wir nehmen ja nur vom Cabernet Sauvignon die Farbe und die Tannine raus. Sonst ist es ja in Essenz die DNA des Cabernet Sauvignons. Allerdings, wenn ich ihm diese zwei extrem wichtigen Komponenten wegnehme, dann kommt raus. Ich wusste auch nicht vorher, was dann wird, wie wir es das erste Mal probiert haben. Da war ich leicht nervös, weil es hat vorher noch keiner gemacht. Es gibt hier einen weißen Syrah, einen weißen Merlot. Natürlich, der Champagner ist ja zu 50% auch aus Rotweintrauben, Pinot Noir gekeltert. Das gibt's ja alles. Aber beim Cabernet hat sich keiner drüber getraut, weil Cabernet eine sehr, sehr starke Sorte ist. Und das wirkt sich beim Weißen offensichtlich in diesen Geschmacksprofilen, die ich ja gerade beschrieben habe, sehr, sehr gut
aus. Und was man sich natürlich fragt, ist, wenn du denkst, es kommt aus China, denke ich so, cool. Das ist jetzt auch noch ein Schnäppchen preislich, ist es wahrscheinlich aber nicht, ne? Das ist sozusagen nur ein Klischee.
Nee, das ist, das ist vollkommen richtig. Billig ist Wein in China mal sicher nicht. Man darf das vergleichen mit Kalifornien oder auch mit anderen neuen Weltländern wie Neuseeland, die schon sehr kaufmännisch denken und die genau kalkulieren und die sagen, das muss was kosten, sonst ist nichts wert. Mhm. Das ist auch bei dem Wein so. Ich meine, er ist jetzt nicht der teuerste, aber
15, 16 Euro, glaube ich, kostet
so. Ja. Und das ist natürlich in Deutschland schon ein Pfund, aber das ist auch hundertprozentig wert.
Weißt du, was ich glaube, dass der Wein ist? Also zum einen glaube ich ja, wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserem Wein-Podcast generell, weil die Leute ja, sage ich mal, angehalten werden, auch von den Medien. Wein, nein, lass das sein, nur keinen, nicht so viel Wein trinken. Und das ist ungesund und das ist international und das geht natürlich auf den Konsum weltweit. Und dann ist es so, dass der Trend ja absolut hin zu Weiß und Rosé und Rotwein immer schwerer zu verkaufen wird. Und dieser Wein ist so gefühlt ein, okay, wir trinken keinen Rotwein, aber wir hätten gern die Parameter eines Rotweins. Also es darf ruhig ein bisschen kraftvoller sein, nicht so viel Säure und ein bisschen Frucht auch. Und also alles, was dein Rotwein sonst hergibt, aber wir wollen ihn trotzdem gekühlt trinken. Und der holt dann die Leute ab. Also wir hatten ja den Lenz auch bei uns im Club und der Wein kam extrem gut an. Und zwar nicht nur, weil die Geschichte haha kommt aus China, sondern weil der geschmacklich die Leute das auch extrem gut fanden.
Ich glaube, dieses Thema China ist auch irgendwie so, es gibt in China, wie sagt man? China sagt man in Hamburg.
Ja, in Deutschland auch.
In der Seite von China, ja. Aber wenn man sagt China, ja. Das Thema ist eigentlich durch. Ne? Es ist bekannt, dass das auch ein riesiges Weinbaugebiet ist, weil es halt
größte Traubenproduzent der Welt, also inklusive so. Tafeltrauben, ne? So. Also, ja.
Also, das ist, finde ich überraschend. Und jetzt ist der zweite, der Zwilling ist was?
Der Zwilling ist?
Das ist einfach der Cabernet Sauvignon, jetzt aber als Rotwein.
Als Rotwein.
Genau. Den hab ich auch da, den hole ich aber vor die Tür gestellt, weil es heute ein bisschen ein kühlerer Tag ist.
So kühl ist es auch nicht draußen, ne?
Ja, es wurde nicht.
Lenz, wo dieses Verkauf, wie viel davon verkaufst du denn in China und wie viel außerhalb Chinas von diesem Wein?
Also von diesem Wein, da darf ich vielleicht nur einen Satz dazu sagen, auch an dem ist etwas ganz speziell. Dieser Wein ist nicht in irgendeinem Holzfass gelegen. Er wurde auch nicht mit kleinen Fässern, mit Barrique oder mit Chips oder was immer, Staves, gefügig gemacht, sondern das, was man hier trinkt, ist hundertprozentig pur die Traube aus Ningxia. Und das ist mir wichtig zu sagen, weil wir wollten einen Wein, einen Stil kreieren, der nur auf der Traube, auf der Kraft der Traube basiert. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, weil er jetzt wunderschön rund und samtig kommt auch sehr, sehr gut beim Konsumenten an. Und das ist quasi unser Erntebringer. Also wenn ich sage, von dem machen wir 250.000 Flaschen, das Weingut macht in Summe 500.000 Flaschen, dann ist das schon in etwa die Hälfte.
Dieser Rotwein jetzt, dieser 2023 Helan Mountain Range.
Genau, und ja. Jancis Robinson, die sagt dann immer, das ist dein demokratischster Wein, weil mit den kannst du am breitesten verteilen. Jeder kann an Icon und eine Boutique-Geschichte machen. Aber ich persönlich messe ja auch immer wieder die Qualität eines Weingutes an den günstigsten Weinen, die sie machen. Und um deine Frage zu beantworten, wir verkaufen derzeit 80-20 zulasten Chinas, 20 im Ausland. Das war vor Covid 50-50. Aber ich hole mir hoffentlich langsam meine Marktanteile wieder für den internationalen Markt.
Wie, aber du verkaufst in China nur, verkaufst in China 80% der Weine?
Ja, genau.
Cool.
Aber erst seit Covid, weil da ist der Markt dann stärker bei uns. Wir waren ja dicht in Europa und wir reden hauptsächlich vom europäischen Markt, weil wir zu dem Zeitpunkt ausschließlich in der Gastronomie tätig waren und die Gastronomie war zu und damit war mein Geschäft auch zu. Ziemlich
so, und was sagst du? Was sagst du Menschen, die sagen, oh, wie kann man nur in China Weine machen?
Dann frage ich, haben wir schon mal einen Wein aus Chile, aus Neuseeland, aus Australien oder sonst woher getrunken? Ich glaube, und das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Mhm. Ich stelle aber fest, bei meinem Liebhaber, dem ist es ziemlich wurscht, wo der Wein herkommt, denn er will beständig Wein entdecken. Und das geht rund um den Erdball. Das ist, die Jancis Robinson hat, um das noch einmal zu zitieren, habe letztes Wochenende geschrieben über Bhutan. Kann es jemals Wein in Bhutan geben? Ja, braucht es die Welt? Nein, denn die Welt lebt auch ohne Wein. Um das einmal ganz deutlich zu sagen, ich kann auch eine Woche ganz gut ohne Wein leben oder ein Leben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die 40% der Deutschen trinken nie Wein.
Lars ist einer von diesen 40% seit ein paar Wochen.
Ja, aber ich bin doch hier, ich trinke doch.
Das ist ja die Entdeckung, die Discovery. Und warum soll man es nicht einmal probieren? Unter einer Voraussetzung, und das sage ich immer dazu, es ist wichtig, dass dieser Wein was Typisches hat, was kein anderes Land kann. Und wir können die kleinste Cabernet Sauvignon-Beere aus Ningxia ziemlich gut. Und die ist einzigartig. Und das kann man, wenn man den Wein einmal gekostet hat, dann wird man es immer wieder rausschmecken.
Ja, dann probieren wir es jetzt einmal, um vielleicht herauszufinden, was ist denn jetzt das so Besondere dieser kleinen Cabernet Sauvignon-Traube aus Ningxia? Also du gesagt hast, du dass der nur im Edelstahl und Concrete, also im Beton ausgebaut wird, also kein Holz. Und der ist auch 23. Erzähl mir kurz, und vielleicht ist es auch spannend für alle, die jetzt nicht ständig chinesischen Wein trinken, ist das Wein ja denn analog wie bei uns in Europa? Also wird da auch im September geerntet, August, September, oder ist das wie in Südafrika, wo im Februar geerntet wird? Oder?
Nein, wir sind ja nördliche Halbkugel. Mhm. Das heißt, wir haben genau die gleiche Erntezeit wie im Cool Climate hier in Österreich oder in Deutschland. Das heißt, es geht am 20. September geht's los. Ich schalte mich dann am 24. dazu. Gibt ein bisschen eine Frühlese, aber die Hauptlese geht dann relativ rasch. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch wiederum eine typische Geschichte in Ningxia, weil es eben so wüstig ist und die Luftfeuchtigkeit bei 20% ist. Ich weiß nicht, ob ihr in Hamburg habt, aber wir haben in Österreich halt sicher bei 70, 80, weil es rennt die ganze Zeit. Das heißt, wenn die warmen Winde vom Helan Mountain runterkommen, das ist so wie Föhn in Innsbruck, allerdings nur um einiges wärmer. Das heißt, wir müssen relativ rasch ernten dann, sonst trocknen die Beeren aus und dann kriegst du Rosinen auf den Stöcken und das wollen wir nicht, weil dann explodiert uns der Alkohol.
Und das ist jetzt, finde ich jetzt erst einmal, also am Gaumen ist etwas, was für mich relativ stark ist, ist rote Paprika, was ich jetzt so auf der Zunge ein bisschen habe. Es ist würzig, aber er ist so jung, aber er hat trotzdem irgendwie was ganz Weiches, dieser Wein. Mhm. Ich finde ihn gar nicht jetzt, also das Tannin ist eher wenig.
Aber hast du im Riechen nehmen hatte ich irgendwie doch wieder Kirsch und so Vanillearomen.
Das habe ich in der Nase, aber ja. Am Gaumen habe ich dieses würzige, weißt du, auch dieses so eingelegte, es gibt ja so einen ungarischen Salat oder so und da so diese rote Paprika, so ein bisschen säuerlich, also richtig, aber ne, also intensiv das, oder wenn man so eine Paprika abflammt mit so einem Bunsenbrenner, ne, dann hast du genau dieses Aroma, das dann jetzt hier auf der Zunge im vorderen Bereich dann da ist.
Ja, aber was mir wichtig ist, wir haben auch jede Menge Frische drin und wir haben diese unfassbare Samtigkeit, obwohl da Tannine drinnen sind, von denen manche Franzose und den Italiener beim Cabernet Sauvignon fragen, weil wir einfach da optimale Reifungsbedingungen haben in der Wüste und vor allem mit diesen kleinen Beeren auch unfassbar viel Geschmacksstoff für uns rausholen.
Aber tatsächlich ist es so, du riechst Frucht und Vanille, aber es ist dann nicht, es ist nicht mild, es ist würzig, es ist ein bisschen scharf sogar, so ein bisschen. Ich würde fast so gleich wieder, also, ja, Paprikapulver, Curry, Curry ist vielleicht einer zu viel, aber das ist witzig, das schmeckt ganz anders, als es riecht.
Kostet gleich viel wie der Blanc Noir, also um die 15 Euro. Bei Rotwein ist man ja eher so ein bisschen geneigt, schneller das auch zu zahlen, ohne drüber nachzudenken. Ne? Beim Weißen gibt es ja irgendwie so Grenzen, oder beim Blanc Noir, beim Rosé. Aber es ist ja auch so, würdest du zum Blanc de Noir sagen, ist es ein Abfallprodukt der Rotweinproduktion oder sagst du, wir müssen das ganz bewusst so machen, damit der Wein so ist, wie er ist?
Ja, also ein Byproduct habe ich am Anfang immer scherzhaft gesagt. Du hast schon recht mit deiner Observation hier, aber ich glaube, dass es in Zukunft zwei eigenständige Weine sein werden, weil wir entwickeln uns ja auch technologisch weiter. Denn derzeit ist es ein bisschen kritisch. Wir müssen ja neunmal so viel Rotwein produzieren und auch verkaufen wie vom Weißen, damit sich das mit den 10% Saimost ausgeht. Das heißt, wir haben heuer ein paar Ideen, wie wir die Ratio weiterhin auftreiben, sodass wir aus dem vorhandenen Traubengut vielleicht 30-40% extrahieren und trotzdem diese Qualität rauskriegen und vielleicht sogar noch verbessern, weil wir ein bisschen mehr Tannine drinnen lassen im Wein, ohne jetzt chemisch irgendwas zu machen, sondern es passiert alles komplett natürlich. Und damit wird das immer mehr zum eigenständigen Wein, vor allem deswegen, weil er so erfolgreich ist in China. Und daher müssen wir ohnehin mehr produzieren. Denn man muss dazu wissen, China war bis jetzt ein Rotweinland. 90% war nur Rotweinkonsum. Aber die Jugend will Weißwein und sie will ihn auch aus China haben. Es gibt aber keine Weingärten. Das heißt, Zhang Yu, unser Mutterschiff, hat mich persönlich beauftragt, jetzt einmal zu forschen, wie man mehr produzieren kann, vor allem auch für den chinesischen Markt selbst.
Am Ende bleibt aber doch bei dem Wein dann doch, bleibt irre lange, finde ich. Ja. Der Geschmack bleibt irre lange und da habe ich dann doch wieder Kirsch. So ein bisschen, also so die Frucht und es geht gar nicht weg. Meine ganze Lippe, habe ich so lange keinen Rotwein mehr getrunken. Aber das ist schon erstaunlich, oder? Für einen Rotwein in der 15...
Also für mich ist es auch, dass ich fast auch... Könnte auch als Kaminwein durchgehen. Mhm. Ja, man hat, auf dem Etikett steht auch 15 Alkohol, das schreckt dann viele ab, aber ich finde, es ist nicht brennig. Und
brennig nicht, aber es bleibt. Also ist nicht so, dass ich sage,
aber es hat so was Samtiges. Ich finde, es ist so ein bisschen schon was Charmantes. Bei dem kann ich mir eher vorstellen, dass ich nicht zwingend was zu essen brauche, sondern einfach, dass ich. Und ich glaube, dass man eben Leute schon noch überraschen kann, weil die Zahl derer, die noch nie Wein aus China probiert haben, doch auch noch immer recht groß ist hierzulande.
Habt ihr denn auf der, das ist jetzt interessant, der Lenz war bei euch im Club, muss man dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, der Michael betreibt die Hansel Lounge in Hamburg, einen, den Business Club in Hamburg.
Man kann es nicht anders sagen.
Man kann es nicht anders sagen. Habt ihr denn jetzt chinesische Weine auf der Karte?
Also ich habe es noch gar nicht dem Lenz gesagt, aber es wurde natürlich einiges bestellt. Und am allermeisten tatsächlich von dem Blanc de Noir. Wir hatten auch den Icon-Wein auch da, den wir schon länger auch im Club haben. Der kam nun gerade zur Covid-Zeit raus und hieß Purple Air Comes from the East. Das ist natürlich jetzt auch wirklich ein schlechtes Timing gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber der Wein hat die Leute wirklich überrascht. Aber das liegt dann schon so bei 150 Euro. Das ist wurscht, aus woher der Wein kommt, da wird die Luft immer dünn, weil da musst du dich messen mit den besten Weinen der Welt. Aber das fanden wir schon extrem spannend. Und nach dieser Verkostung bei uns, das ist eine Woche her, ist der Lenz nach London gefahren, um sich mit Jancis Robinson, er hat sie jetzt zweimal schon zitiert, die einflussreichste, wichtigste Weinkritikerin der Welt. Lenz, was hat die denn gesagt zu deinen Weinen? Das interessiert mich jetzt schon, wenn du dich mit ihr getroffen hast.
Und wie hast du dich mit der, also man kann sich mit diesen Kritikern treffen und dann mit denen sprechen, das ist ja ungewöhnlich, weil, gut, man kann sich auch mit Theaterkritikern treffen, aber an sich ist das so ein Kritiker, dass er sich in seinem Kämmerchen und sich da was überlegt und das dann mitteilt. Erzähl mal, Lenz, das ist wirklich interessant.
Ja, generell habt ihr schon recht, so einfach ist das nicht. Da kommen zwei Aspekte dazu. Erstens einmal kenne ich die Jancis Robinson seit mindestens 30 Jahren und sie hat meinen Werdegang verfolgt und ich ihren, weil sie war nicht immer so berühmt in der Vergangenheit, wie sie jetzt ist. Und das Zweite ist, wenn du etwas hast, was sie total interessiert und was ja sonst keiner so näher bringt, wie zum Beispiel chinesischen Wein, dann kann es schon mal passieren, dass man bei ihr am Küchentisch sitzt oder sitzen darf und sie sagt, du, 2 Stunden hast Zeit, erzähl mir, was du machst und lass mal deine Weine kosten. Und wenn man dann Glück hat, so wie ich hatte, dann schreibt sie auch in der FT im Magazin erst vor kurzem 2 Seiten über das Projekt, das ich betreuen darf. Mhm. Das sind dann schon Highlights, wenn in der FT weltweit halt so ein Artikel steht über das, was wir mit unseren Freunden in China machen dürfen und darüber auch hinaus China bis in die Welt tragen. Denn auch hier ist der Purpose schon ganz klar. Wir wollen das geneigte Publikum mit chinesischen Weinen überraschen und versuchen auch möglichst viele von unseren Kollegen zu motivieren, in den Export gehen. Derzeit sind wir ziemlich alleine, aber das wird sich in absehbarer Zeit sehr rasch ändern.
Und du kriegst immer, hörst du auch mal dieses Dillin, das ist die Bewertung, die Michael hier abgibt gerade. Wir versuchen gerade verzweifelt, lieber Axel, vielen Dank dafür, wir versuchen gerade verzweifelt auszuschalten, dass wenn hier irgendeine E-Mail oder irgendwas reinkommt, dass es dann dieses Geräusch
macht.
Es gelingt uns nicht. Da ist es wieder.
Hörst du das auch, Lenz?
Nein, ich höre es nicht.
Okay, vielleicht ist in der Aufzeichnung ja nicht drauf. Du, und was hat sie denn jetzt gesagt? Wie fand sie denn, du sagst, den einfachen Cabernet, den wir gerade im Glas haben, das hat sie gesagt, das ist demokratisch, ist lustig, ein demokratischer Wein aus der Volksrepublik China.
Also sie ist natürlich vom weißen Cabernet auch begeistert, das gefällt ihr. Aber das ist für sie Innovation, das ist gut, aber das ist nicht so ihre Welt, weil sie kommt vom Riesling und vom weißen Bordeaux und vor allem vom weißen Burgunder. Das sind, soweit ich das mitgekriegt habe, ihre Vorlieben. Also das ist nicht so, aber wie gesagt, vom Helland Mountain Cabernet Sauvignon, den ihr gerade verkostet habt, das fasziniert sie immer wieder, ob seiner Reinheit, ob seiner Typizität, weil das ist ganz was Wichtiges für sie, dass ein Wein auch für die Region steht, von der er kommt. Und sie kennt das mittlerweile schon blind aus. Und vom Top-Wein, vom Purple Air kam es von die East. Das ist unser Icon-Wein, mit dem wir uns mit dem absolut Besten von China matchen. Und wer ist das Beste? Das ist Ao Yun von Louis Vuitton Moët Hennessy und Long Dai vom Chateau Lafite, die einen Ableger in China gegründet haben. Und wir drei sind so quasi die besten Weine Chinas. Das sagt zumindest die Journalistik und die Kritiker.
Und die haben ja bekannterweise immer recht. Das heißt, du bist da auf einem Niveau mit dem Chateau Lafite.
Ja, wow. Also mit dem Ableger, ja. Was sie in China machen. Und das ist dann immerhin, also unser Flaschen kostet so 150 bis 170 Euro, unser Icon. Und die kosten halt noch das 2- bis 2,5-fache davon. Aber wir ganz bewusst, weil ich versuche preislich nicht zu übertreiben, aber qualitativ halte ich auf alle Fälle mit den 2 Kollegen mit. Und ihr könnt sich überhaupt nicht vorstellen, was es für eine Freude ist, für einen österreichischen Weinmacher mit den großen Franzosen mithalten zu können und sie manchmal sogar in der Blindverkostung zu schlagen. Das ist schon ja was ganz Besonderes.
Verkaufst du eigentlich die Weine auch mit den chinesischen Schriftzeichen in Europa oder sind die da auf dem Etikett nicht drauf? Weil sie müssten nicht drauf
sein. Doch, das sind die europäischen Etiketten.
Okay.
Es kann für mich ganz gar nicht chinesisch genug sein. Es wird auch in Zukunft langsam immer chinesischer weren, weil jetzt haben wir schon ein bisschen ein Selbstbewusstsein. Das hatten wir am Anfang natürlich nicht. Das muss man sich erarbeiten, weil wie wir vor 10 Jahren begonnen haben, die Weine gemeinsam zu machen, selber zu machen in China. Da war man natürlich noch ein Nobody. Und das hat aber auch China wieder ziemlich klug gemacht, dass sie sich einen Österreicher gesucht haben, der in Europa sehr bekannt ist. Und so, dass ich der Brückenbauer quasi bin für das Produkt, das ich selber produziere. Weil nur China alleine, das wäre sicher in der Distribution am Anfang härter gewesen. Und das war ein sehr kluger Schachzug, der uns beiden sehr, sehr gut gestanden ist.
Und jetzt kommt noch von China nach Ungarn. Das liegt ja näher.
Ja. Den hole ich auch, aber darf ich, während ich ihn hole, weil ich kenne natürlich die Geschichte, ich würde die Frage in den Raum werfen, diese Geschichte Lenz Moser, das ist ja einer wirklich der bekannteste Name des österreichischen Weinbaus. Kannst du es einmal kurz erzählen und was du außer dem Namen noch damit zu tun hast, bitte, lieber Lenz?
Also den Namen, der ist mir auf die Stirn tätowiert, dachte ich. Allerdings wurde die Firma vor 30 Jahren verkauft und ich wurde dann Geschäftsführer und habe sie nach dem Skandale Grand in Österreich auch gemeinsam mit den neuen Finanzherren saniert. Und dann kam die Familie Mondavi und wollte mich für ihren Europavertrieb und auch für gewisse weintechnische Geschichten in Kalifornien und in Chile haben. Und da habe ich dann mit dem zarten Alter von 40 Jahren einfach gesagt, ha, das macht mir Spaß. Ich wollte immer schon mal mit Kalifornien was Intensiveres machen und habe dann quasi meine Finishing School bekommen. Die haben mir dann alles beigebracht. Ich habe dann nicht nur mit kalifornischen Weinen, sondern auch mit Opus One und mit Rothschild und so weiter arbeiten dürfen, 10 Jahre lang. Das war dann so meine Geschichte. Und dann bin ich nach China gegangen. Das war das Spannende dran. Verhehle aber nicht, dass meine Familie Lenz Moser 150 Jahre lang gehabt hat. Das wurde dann, wie gesagt, verkauft. Und der Großvater war der berühmteste, deswegen ist auch unser Name so bekannt, weil er die Lenz-Moser-Drahtrahmenerziehung, sogenannte Hochkultur, erfunden hat vor 100 Jahren.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du arbeitest als Angestellter eigentlich in dem, was mal dein Familienunternehmen war.
Nein, gar nicht. Nein, ich bin selbstständig. Ich bin bei Lenz Moser raus und bin dann nach Mondavi gegangen. Da war ich dann Angestellter. Mir hat von Lenz Moser ja nie was gehört, weil es hat immer den Vater gehört und der Vater hat es verkauft. Also hatte ich diesen Trennungsschmerz nicht. Und das war das eine. Und das zweite, dann bin ich zu Mondavi gegangen. Da bin ich zum ersten Mal 10 Jahre in meinem Leben Angestellter gewesen. Dann haben die verkauft 2004. Dann habe ich gesagt, so, das nächste Mal verkaufe ich was und habe mich selbstständig gemacht. Mit sehr, sehr gutem Erfolg und bin dann nach China gleich gegangen und habe mir dieses chinesische Weingut als Partner gesucht. Und das mache ich heute hauptsächlich immer noch. Das ist mein größtes Projekt. Und dann haben wir, wie gesagt, New Chapter und dann haben wir Mad Moser. Das sind meine zwei anderen Paradeprojekte, wo ich überall weintechnisch drin bin. Denn je älter ich werde, desto näher möchte ich zur Scholle, um das ganz deutlich zu sagen, desto mehr möchte ich das Typische rausholen, um einfach dem Konsumenten was geben, was typisch ist für die Region, fürs Land und auch für den Produzenten.
Und jetzt haben wir einen Wein, da bin ich gespannt. Ich versuche es mal auszusprechen, aber Tokaji Azu.
Tokaji Azu, Six Butonios, 2013.
So heißt der Wein. Und darunter Matt Moser. Matt Moser, Matt Moser trifft Grand Tokaji oder so?
Ja, was ist das? Genau, richtig. Also das ist was ganz Spezielles. Also eigentlich heißt es Mad Moser, weil die Firma haben wir in Mad gegründet. Mad ist das gallische Dorf in Tokaji. Und Tokaji ist quasi die älteste Süßweinregion der Welt. Älter als Sotern, älter als Deutschland, älter als Österreich. Und es gilt ja auch von der Reputation bis vor World War I war das so. Denn Kaiser Franz Josef zum Beispiel, der ja Österreich regiert hat bis 1916, hat nur Tokaji getrunken, der mindestens 50 Jahre alt war. Das ist verbrieft auf seinen Menüzetteln, die er da für den Zaren von Russland, wie die alle heißen, gegeben hat. Und dieses Projekt ist auch wieder eine Partnerschaft mit einer jungen Dame, die heißt Rita Takaro, eine Freundin von mir, die ich auch schon seit 10 Jahren kenne. Eine Ungarin, die dort aufgewachsen ist in der Region, die hat immer gesagt, eines Tages möchte ich ein Projekt mit dir machen. Und das haben wir dann vor 3 Jahren aus der Taufe gehoben. Und dieser spezielle Wein, damit ich das auch noch sage, heißt MM555. Also wir sagen immer 555. MM steht für Mad Moser. Wie gesagt, nicht Mad Moser, sondern Mad. Allerdings spielen wir ein bisschen im englischsprachigen Raum mit dem. Und wir machen normalerweise trockenen Pomint in 2 Ausprägungen. Der heißt 5 und der 55er. Und den machen wir nicht selbst, sondern haben uns mit der Firma Grand Tokaji verbunden, weil wir einfach einen gereiften Asu haben wollten, denn die Jungen schmecken noch nicht so gut. Und der hat schon bereits ein bisschen braune Farbe. In 10 Jahren ist er komplett wie Kaffee. So muss man sich das vorstellen. Und dann wird der
richtig. Jetzt ist ja so Bronze, ne? Also ein bisschen braune Farbe, ist so Bronze, ja, genau. Sieht wunderschön aus. Und ja, das ist natürlich der Moment, Michael, wo man sagen muss, das ist natürlich jetzt wirklich bitter, lieber Axel. Ja. Das ist wahrscheinlich der Wein, der Axel am allerbesten von allen Weinen in den vergangenen 4 Jahren geschmeckt hätte, oder?
Das war mein Wunsch, weil als ich den Wein probiert habe, mein 13 war sowieso ein eher kühleres Jahr mit einer wahnsinnigen Säure in Europa. Und das merkst du hier komplett. Ich meine, der hat 9,5 Alkohol. Also es ist wirklich leicht, ja. Und der hat eine irrsinnige Süße. Aber die merkst du nicht so, weil die Säure auch so extrem arg ist, ne? Also weil es so viel Säure da. Wie viel Zucker hat der, Lenz?
Ja, das ist die klassische Tokaj-Formel für 6 Botanisch. 200 Gramm Zucker, 10 Säure, 10 Alkohol, ganz grob, ja. Während die Franzosen in Sauternes haben ja 14 Alkohol und 100 Zucker und die Säure weiß ich nicht, aber das sind so zwei unterschiedliche Welten, wie man hier den Süßwein sieht.
Aber das ist natürlich auch, das ist wirklich so, ich bin gerade total geflasht, weil das ist natürlich ein Geschmack, wie so mal zu beschreiben. Ich finde die erstmal schon so cool. Ich finde fast schon die Farbe, die Flasche ist fast billig zu dem, was da drin ist, ne? Also es ist so ein edler, schöner, kräftiger, wunderbarer Wein und die Flasche ist mir fast zu einfach dazu. Man vermutet in so einer Flasche jetzt nicht so eine Sensation.
Also du meinst das vom Etikett her?
Nein, vom Etikett. Also insgesamt weg, dass wenn ich den jetzt so sehen würde, würde ich sagen, ja, ich würde den nicht richtig einordnen können.
Vor allem die kleine Flasche kostet, korrigiere mich, 90, 95
ja.
Euro. Ne?
95 Euro, ja.
Also ich habe, getrocknete Feigen, getrocknete Aprikosen, aber die Feige ist für mich etwas, was ich heute sehr, sehr intensiv schmecke gerade. Also mich macht das auch komplett, ich spuck das jetzt nicht aus. Also wirklich... Ich glaube, das ist schon immer das beste Zeichen, ne, wenn man dir gesagt hat. Und ich mag es, dass es nicht, dass, ich sage jetzt einmal auf Österreichisch für alle, die es aus Österreich hören, dass nicht die Pappen zusammenpickt. Also, dass es hinten nicht zusammenklebt, sondern dass so eine Frische eben bleibt und man das Gefühl hat, ich kann gut dieses Glas trinken, ohne dass ich irgendwelche Einschränkungen oder dass ich davon ein Völlegefühl habe, sondern dadurch diese Säure eben da ist. Ich glaube wirklich, wenn du das als Dessert servierst für 10 Leute, eine Kugel Vanilleeis, und so ein kleines Glas dazu, dass die Leute durchdrehen.
Ja. Ja. Und du machst das Vanilleeis extra, du machst nicht wie mein Schwiegervater da drauf.
Natürlich nicht drauf.
Aber das ist genial. Das ist wirklich, du brauchst ja fast gar nichts dazu.
Na, ja, das ist also ein bisschen nussig, vielleicht Walnuss oder so, weißt du, so eine leichte Röstaromen. Und aber überhaupt auch nicht kitschig von der Frucht. Aber das Geniale ist für mich diese Säure bei diesem hohen Zucker. Und eben, man muss es auch sagen, 6 Botanisch, das ist, mehr gibt's dann nicht mehr, ne? Lenz, das ist also wirklich die Top.
Das war's. Ja. Ja, das ist die höchste Stufe. Von Süßwein, es gibt dann doch die Essentia, aber das ist quasi kein Wein, weil das ist dann nur mehr der Tropfen, der dann von den Asobären abtropft, aufgrund der Gravitation, aber der hat nur 2 Alkohol, der wird dann mit dem Löffel genossen, den gibt es auch nur in ganz, ganz kleinen Flaschen, das kann man nicht als Wein bezeichnen, das ist dann der Nektar quasi, aber als vergorenes Produkt Wein ist das die höchste Stufe.
Und das kannst du doch auch aufmachen und das wird ja dann nicht schlecht, oder? Oder muss man das dann auch innerhalb kürzester Zeit trinken?
Ich freue mich heute Abend schon. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ich werde ein gutes Buch lesen und werde ein Gläschen dazu zwitschern.
Aber danach? Das ist wirklich. Du hast es
echt. Danach kannst du nichts mehr trinken.
Nein, da kannst du nichts mehr. Aber ich habe über den Zehen. Aber es fühlt sich gut an. Weißt du, es fühlt sich so an, als ob man gerade so eine Zahnbehandlung hat. So ganz, ganz sympathisch legt sich so ein Film auf die Zähne. Und gehst mit der Zunge darüber und dieser Geschmack bleibt und bleibt. Das ist so schlimm, dass Axel jetzt, also Lenz, weil Axel halt der größte Süßwein-Fan sozusagen nördlich von
Hannover
ist. Und das ist wirklich eine solche,
Also ich glaube auch, wenn du diesen Wein probierst, Lars, ehrlich jetzt, dann verstehst du, warum Wein so eine Emotion haben kann, warum man sagt, wenn du das noch nicht probiert hast, kannst du gar nicht mitreden, was Wein alles ist. Wein ist nicht Alkohol, Wein ist so viel mehr, es ist Kultur. Ich meine, das gibt's da seit so vielen Jahren da in Ungarn und das ist wirklich ein Weltkulturerbe, diese ganze Region und das zu probieren und das zu kriegen in dieser Qualität, finde ich auch.
Warum betonst du das so mit dem Alkohol? Ist das gerade eine Debatte unterwegs, die ich nicht so richtig mitkriege?
Ich habe schon das Gefühl, egal wo du hinkommst, alle fragen nach alkoholfreien Wein. Ich war jetzt in Bulgarien auch und alle, ich habe viele Händler und Gastronomen getroffen und die alle gesagt haben, ah, schwierige Zeiten, und die Leute fragen nach alkoholfreien Wein, sind aber nicht bereit, viel Geld dafür zu bezahlen, aber es kostet mehr Geld als normal, weil er wird normal produziert und dann wird er nochmal entalkoholisiert in einem zweiten Vorgang, hat aber eher auch nicht zwingend null, wie wir wissen, sondern bis 0,5. Aber der Markt schreit danach, aber die Produzenten haben noch keine anständigen Lösungen, die wirklich ein ernsthafter Ersatz sind, oder die Leute wollen das nicht bezahlen, wenn es so gut ist. Und ich finde eben, wenn ich etwas mit 9,5 trinke, das finde ich halt, das ist halt wirklich, es beeinträchtigt dich nicht. Ne? Du kannst ein Glas wirklich trinken und musst da nicht schlafen gehen. Du musst nicht, du bist nicht dizzy, sondern das ist einfach für die Seele. Ja, sowas, so ein, das legt sich so hin. Also das hast du gut beschrieben, Lars. Das legt sich so hin und du denkst so, boah, das möchte ich, dass es nicht mehr weggeht aus dem Mund.
Und man würde ja von dem Wein jetzt, Lenz, man würde ja dann vielleicht 0,1 trinken. Ne? Man würde auch noch nicht 0,2 trinken. Oder trinkst du heute Abend 0,2?
Nee, ich trinke so ein, zwei kleine Gläschen.
Ja.
Gibt ja spezielle Süßweingläser dafür. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber das ist sicher zwischen 0,1 und 0,15 maximal. Ja, das reicht dann auch. Das ist statt einer Süßspeise heute Abend oder manchmal mit einer, manchmal nehme ich es mit einer Gänseleber, wenn es ganz dekadent zugehen soll. Oder
ist das Umgekehrte, wenn man was isst, richtig ist dann was maximal Deftiges?
Ja, man sollte so eher so in diese Gänseleber-Geschichte, okay, oder einen Blauschimmelkäse, das geht auch wunderbar dazu. Also, und dann als Drübersteuer, als Nachspeise empfiehlt sich's auch, oder auch mit einer Sachertorte mag ich's besonders gern, als Ösi, da bin ich ein bisschen vorbelastet, aber ich werde es natürlich auch einmal mit eurem Gericht probieren, mit einer Kugel Vanille, habe ich noch nicht, ein bisschen ein Kürbiskernöl drüber, das würde auch ganz gut gehen. Und dann schauen wir mal. Ja.
Es ist
einfach was Schönes zum Abschluss eines Tages, eines Essens oder auch manchmal vorneweg als Aperitif, wenn man eine kleine Runde hat und sagt, so Kinder, im Winter, wenn es draußen kalt ist, man muss ja nicht immer Cognac trinken oder was, man kann ja sowas auch haben. Ja. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu genießen, aber immer nur in kleinen Dosen, das steht fest.
Sag mal, Michael, wie ist das denn? Mein Eindruck ist ja, das täuscht vielleicht auch, dass ganz viele dann doch auf den Süßwein zum Abschluss verzichten. Ist das so oder ist das ein falscher Eindruck?
Doch, ich höre das nämlich auch immer wieder, dass die Leute sagen, so, na, das ist zu viel durcheinander, dann habe ich irgendwie Kopfschmerzen oder so, was so schade ist. Weil ich glaube, ein bisschen ist das Problem auch, dass ganz viele Gastronomen wirklich nur irgendeinen Schmarren glasweise servieren. Und eine Flasche ist natürlich relativ schnell schon ein bisschen viel für einen Tisch. Ne? Mhm. Es gibt ja die halben Flaschen, das ist 0,5 oder häufig auch 0,375. Dabei gibt es Coravin, dabei weißt du, kannst du das auch wirklich lange offen haben, 4 Wochen, und du verlierst nichts und das ist kein Problem. Aber die Kultur ist ein bisschen verloren gegangen. Schade. Warum? Es schützt dich auch vor dem Komplettabsturz. Mhm. Weil wenn das dein letztes Glas ist, dann kannst du danach eigentlich nichts mehr trinken. Also ich finde das schwierig vorweg, weil das so einnehmend ist durch diesen Zucker. Also mir betäubt das ein Stück weit den Gaumen. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt, Lars, wenn du jetzt darauf einen Schluck von dem Rotwein trinken würdest, dann würdest du sagen, das schmeckt mir überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Also dann würdest du eigentlich sagen, kannst du ein Champagner trinken oder ein Bier oder ein Whisky, aber das war's. Du kannst also keinen Roséwein dann hinterher trinken. Und eigentlich wäre das ein super Abschluss. Dann könntest du sagen, eigentlich hören wir noch klug. Na, weißt du was, wir bleiben dabei, weil alles, was jetzt kommt, verdirbt dir das und du gehst mit diesem Geschmack nach Hause. Und der ist ja immer noch da. Also bei mir ist der hat sich so hingelegt.
Ich habe das mal früher gemacht, wenn ich ganz tolle Zahnschmerzen hatte und gerade nichts hatte, habe ich es einfach mit Alkohol betäubt. Also meistens so mit Uso oder so. Oder was da war. Oder mit Sambuca. Was kann ich mich hiermit aufwaschen? Das ist so ein bisschen so.
Und hat das 30 und das sind 9,5.
Ich weiß, aber trotzdem hat es diese Wirkung, weil es so breit ist und weil es so unvorstellbar ist, ein unglaublicher Tag. Du hast recht. Du kannst jetzt nichts anderes trinken. Wenn du jetzt irgendwas anderes trinkst, auch wenn du jetzt eine Cola trinkst oder so, schmeckt alles nicht.
Absolut. Und ich glaube auch, es ist so, ich finde, das ist so ein Wein, wo man sagt, da belohne ich mich jetzt oder da belohnen wir uns jetzt damit, indem ich das einfach mir ein Glas einschenke und sage, weißt du, dafür habe ich im Leben, viel, also dass ich sowas überhaupt finde, jetzt ehrlich, Also erst einmal danke an die vier Flaschen, dass ihr sowas auftut. Danke an den Winzer Letz Moser, dass du sowas machst. Weil die 99,9%, also alle, die den Podcast nicht hören, die werden sowas nie probieren.
So viele sind das und nicht, 99,9%. Ja.
Also an die 3 Milliarden Menschen, die wir haben, die uns hören. Wenn du sowas einmal probiert hast, dann kannst du mitreden in einer Welt, die so mannigfaltig ist beim Wein. Aber das ist eine ganz spezielle Art des Weines. Und wenn dir das nicht schmeckt, dann tut es auch nicht weh. Aber wenn du das magst, dann wirst du das verstehen, wie wir jetzt reagiert und gesprochen haben. Und ich glaube, dass allein das ist es wert. Es ist zu schade, dass Axel nicht da ist. Er wird wirklich, wirklich massiv abgehen jetzt.
Bewahrst du das für
ihn auf? Naja, klar. Ja, wird ihm hoffentlich schnell wieder besser gehen. Lieber Lenz, was ist noch zu sagen? Wie ist die Weinwelt da draußen? Wie ist das die allgemeine Marktsituation? Wie ist die Stimmung?
Ich darf mir jetzt nicht fragen, wenn ich ehrlich sein muss, die Stimmung ist nicht gut im Wein, weil wir weltweit einen Rückgang des Konsums haben. Das zieht sich durch über alle großen Länder. Selbst die USA, die ja bis vor kurzem der große Wachstumsmotor im Weinbereich waren, wächst nicht mehr und geht tendenziell zurück. Was positiv ist, ist, dass ein gewisses Trading-up stattfindet. Die Menschen trinken weniger, dafür besser. Mhm. Das steht schon fest. Jetzt ist unbedingt dort und da sicher auch ein bisschen beeinträchtigt. Und der ganz große Megatrend weltweit ist, oder einer der großen Megatrends ist, dass der Rotwein derzeit sehr stark zurückgeht. Das ist sehr stark. Das ist 5-7% oder was, wenn ich den offiziellen Zahlen glauben darf. Aber das ist eine Wellenbewegung, die sich laut meinem Großvater, meinem Vater sagt, du reg dich nicht auf, das geht alle 20 Jahre gibt es so eine Bewegung weg vom Weißen hin zum Roten und umgekehrt, das habe ich alles schon erlebt. Aber das, was ein bisschen wehtut, ist, dass generell der Konsum zurückgeht. Und ich führe das ganz klar darauf zurück, dass die Weinbranche ein bisschen satt geworden ist. Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolges in den 80er, 90er Jahren, frühen 2000er Jahren geworden, wo wir schon mit den Preisen ein bisschen weit nach oben gegangen sind, wenn man es ganz ehrlich sagt, und vielleicht die Innovation nicht mehr ganz so hoch gehalten.
Das heißt, aber tatsächlich, du hast das Gefühl, die Branche gibt sich nicht mehr so richtig Mühe, oder?
Ja,
eindeutig. Okay.
Also das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass die nicht immer beliebt ist, aber ich rede ja auch mit Kritikern, ich rede mit Kollegen, ich rede mit Kunden vor allem, und die sagen, Kinder, lasst euch was einfallen. So in den 80er, 90ern, da war Aufbruchstimmung, da hat es jedes zweite, dritte Jahr ein neues Land gegeben auf der Landkarte. Ich weiß noch genau, wie in den 80ern die Australier mit ihren Weinen gekommen sind, da waren die Kalifornier total hip, dann kam Neuseeland, dann kam Argentinien etc., da war noch richtig was los und die alte Welt, a conto dieser neuen Herausforderungen, aus Übersee musste sich ein bisschen zusammenreißen und die Franzosen haben investiert und Innovation gemacht. Die Weine sind viel besser geworden. Aber das ist heute ein bisschen eingeschlafen aus meiner Sicht und wir müssen uns jetzt alle am Riemen reißen und jetzt uns wirklich was einfallen lassen. Und Orange und Natural ist nicht die Antwort, um das vielleicht auch gleich zu sagen. Das ist nicht mehrheitsfähig, weil es schmecken muss es im Endeffekt schon. Also das heißt, wir haben ein paar Problemchen und ein paar Herausforderungen vor der Brust, aber Leute wie ich, wir gehen das halt an und ich mache dann Grüner Veltliner heute anders als vielleicht noch vor 10 Jahren. Und China habe ich auch einfach auf die Landkarte gesetzt und in Tokai wollen wir einfach auch schauen, dass die Leute wieder auf diese alte Tradition des Weintrinkens aus Ungarn zurückgreifen.
Ich wollte gerade sagen, du musst dir da nichts vorwerfen lassen. Ich kann vielleicht noch abschließend eine kleine lustige Anekdote erzählen, damit wir nicht so traurig rausgehen. Stichwort Innovation. Ich bin ja immer, also weißt du nicht, Lenz, ich habe so eine Krimi-Reihe, in der auch die vier Flaschen eine große Rolle spielen und bin da gerade wieder unterwegs mit Lesungen. Und sprechen natürlich auch immer viel über die vier Flaschen. Und dann gab es einen Zwischenruf von einem Leser, sagte, welche Rebsorte finden Sie denn ganz furchtbar? Und ich sagte natürlich, was sagte ich, Michael?
Grauburgunder.
Grauburgunder. Ich sagte, ja, Grauburgunder. Und ich kann Ihnen eins sagen, das Allerschlimmste ist Grauburgunder. Und da können Sie nichts trinken, gibt es eigentlich nichts Gutes. Was ich nicht wusste, war, dass es in der Pause für alle Gäste nur Grauburgunder gab, als kleines. Und das war natürlich
katastrophal. Verstehe ich. Hätte ich auch gemacht, weil es natürlich sehr mehrheitsfähig ist.
Aber das war natürlich ein Riesenlacher dann, also außer bei dem Winzer, der da, oder bei dem Weinhändler, der da war, der natürlich dann mit voller Stolz
Grauburgunder ausschenkte. Aber da habe ich auch gedacht, ja, so, da hat man sich auch lange, glaube ich, auch in Deutschland ausgeruht und hat gesagt, wenn die Leute Grauburgunder trinken, dann gib ihm Grauburgunder, ne? Ist ja egal.
Ja, also es ist halt, ist ein Brot- und Butterwein für viele auch. Und wenn du damit dein Geld verdienst und mit den anderen Weinen deinen eigenen Anspruch erfüllen kannst, dann ist das auch in Ordnung. Und es gibt auch gute und noch bessere Grauburgunder, also muss man auch sagen. Also deswegen, da trennt sich auch logischerweise die Spreu vom Weizen. Und generell ist es halt so, das finde ich ist auch schon, was Lenz sagt, es gibt immer weniger schlechte Weine. Mhm. Aber auch wir ja appellieren bei den vier Flaschen dafür lieber ein bisschen weniger zu trinken, aber dafür hochwertiger. Und wenn du dann einmal, du trinkst dich ja nicht mehr runter, wenn du einmal das Erlebnis gehabt hast, dann weißt du, wo die Benchmark ist und dann sagt man, dann trinke ich lieber 3 Tage nichts und spare drauf und freue mich dann besonders auf so ein sehr gutes
Aber Lenz hat es ja vorhin auch gesagt, was will man eigentlich immer, und das kenne ich auch, seitdem ich dich kenne, seit wir diesen Podcast haben, man will immer Neues entdecken. Mhm. Und man ist dann hungrig, Neues zu entdecken, und wenn man Neues entdecken will, probiert man Neues aus und dann trinkt man natürlich automatisch zwar bessere Sachen, aber mehr, mhm, weil dann immer wieder, auf, so wie hier heute, wo man dachte, wow, das sind ja 4 einfach tolle neue Entdeckungen. Wo ich dann sage, boah, ist man total begeistert, aber in 2 Wochen möchte man natürlich wieder irgendwas Neues haben. Glücklicherweise gibt es ja in 2 Wochen dann.
Gibt es wieder einen. Ja, so um die 150 Euro wird das Paket, boah, kosten, wenn du es zusammen hast. Das liegt natürlich preistreibend, ist dieser Süßwein. Aber ich glaube, es lohnt sich immer, aber ich glaube, diesmal vielleicht noch ein,
ja,
bisschen mehr.
Ja, das ist schon wirklich, da ist nichts Schlimmes dabei. Lenz, vielen Dank. Super. Nach Österreich. Axel.
Gute Besserung, Richtung Kiel.
Wir hoffen, dass das irgendwie aufgenommen worden ist hier. Aber
und sonst machen wir es nochmal und tun uns was, ob wir uns noch nie gesehen haben.
Lenz, aufs Leben.
Aufs Leben, schön, dass du da warst. Aufs Leben,
herzlichen
alles Gute.
Danke, 2 Helden. Ja,
ja. Danke. Servus, wir 2 Helden, das mag ich. Baba.